Danke auch vielmals der Technik, genau. Ihr gebt euch so viel Mühe, super. Wolfgang, danke, auch Jonas. Jonas hat heute die Aufgabe, mir zu folgen mit dem Beamer. Danke für deinen Einsatz. Ich möchte noch beten zum Beginn. Lieber Vater, lieber ewiger Vater, du lädst uns ein. Es ist deine Einladung, dass wir zu deinem Thron kommen sollen. In Zeiten der Not besonders, aber dein Thron steht uns immer offen. So sind wir jetzt hier zusammen. Und zieh uns vor deinen Thron. Dass wir mit all dem, was uns beschäftigt, in deine Gegenwart kommen, aber auch nicht nur alleine, sondern miteinander. Wir danken dir für diese Einladung und bitten dich um dein Leiten durch deinen Heiligen Geist, jetzt in diesen Minuten, wo wir zusammen sind. Amen. Es heißt ja, Not lehrt beten. Mindestens etwas Gutes an der Not, dass sie einem beten lehrt. Und wenn man großen Schwierigkeiten gegenübersteht oder überraschend, dann reagieren wir ja ganz unterschiedlich als Menschen. Und genau, kannst du mir das mal aufspielen? Okay. Nächstes. Gut. Wenn Probleme und Sorgen mich erdrücken, reagieren wir ganz unterschiedlich. Wir können jeden Mut verlieren, die Hoffnung verlieren. Wir können auch den Kopf in den Sand stecken oder in den Computer oder je nachdem, wie es uns zumute ist. Oder wir können die Probleme mit rumschleppen. Es gibt ganz verschiedene Begriffe, die man da einsetzen kann. Man kann Probleme wälzen, man kann sich erdrücken lassen. Man kann mit Wut reagieren, man kann mit Ohnmacht reagieren. Das ist alles so menschlich, wir kennen das alles. Das ist ganz normal. Und wenn wir in diesen Problemen sind, wenn wir in den Nöten sind, dann möchte ich, dass diese Einladung, die wir heute uns vornehmen, mutig vor Gottes Thron zu treten, eine Einladung sein kann. Geh noch einen weiter. Genau, also was ich gerne mache, ist einfach kreisen. Einfach ums Problem kreisen und da kann man kreisen und kreisen. Soll ich das nehmen?
Gut. So. Also. Ich bin ein Spezialist im Kreisen und Kreisen bringt einem eigentlich überhaupt nichts weiter. Ihr seht, es gibt einfach immer mehr Striche. Und wie es dir auch geht, mir geht es so und da hat mich die Einladung Gottes wieder ganz neu getroffen. Mutig, komm mutig vor den Thron. Mach dich auf, lass los aus dem Kreislauf, in dem du drin bist. Lass dich einladen. Und das ist das, was wir heute miteinander uns anschauen wollen. Der Text steht in Hebräer 4, Vers 14 bis 16. Und ich lese ihn gleich mal vor. Es heißt, weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum, jetzt kommt es, lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Das ist Lutherbibel 2017. Wir befinden uns hier im alttestamentlichen Kultus in Alt-Israel. Das ist uns nicht mehr so geläufig. Da sind wir relativ weit weg davon. Es gibt noch Länder und Völker auf dieser Erde, die sind mit dem Opferkultus noch vertraut. Wir nicht. Aber ich denke, wir werden es trotzdem schaffen, mit diesen Worten, auch mit diesem Bild des hohen Priesters, heute etwas anzufangen. Das ist das, worum es hier geht. Die Gute Nachricht Bibel, die versucht das ein bisschen moderner zu übersetzen, damit wir das vielleicht ohne diesen Hintergrund etwas besser verstehen. Da heißt es, lasst uns also festhalten an der Hoffnung, zu der wir uns bekennen. Wir haben doch einen überragenden obersten Priester, der alle Himmel durchschritten hat und sich jetzt schon bei Gott im himmlischen Heiligtum befindet. Jesus, der Sohn Gottes. Dieser oberste Priester ist nicht einer, der kein Mitgefühl für unsere Schwachheit haben könnte. Er wurde ja genau wie wir auf die Probe gestellt. Aber er blieb ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir, wenn wir Hilfe brauchen, stets Liebe und Erbarmen finden. Was für ein einladender, was für ein frohmachender, was für ein wohlgesinnter Text. Er ist mir in der letzten Zeit ganz neu begegnet und ich habe gedacht, ich möchte dem ein bisschen aufspüren und miteinander etwas Zeit nehmen, doch diesem Geheimnis nachzugehen und zu fragen, wie können wir das tun? Wie können wir das tun in unserem Alltag, diesen Weg vor Gottes Thron nehmen? Darum geht es mir. Und wir können gut für unsere englischen Freunde auch den englischen Text noch sehen. Verzeiht mein Englisch, ich lese jetzt einfach mal. So then, since we have a great high priest who has entered heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to what we believe. This high priest of ours understands our weakness, for he faced all of the same testings we do, yet he did not sin. So let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive his mercy and we will find grace to help us when we need it most. Finde ich wunderbar gesagt in diesen Worten. Wie mache ich das? Ich möchte jetzt einfach Schritt für Schritt vorangehen. Wie mache ich das? Also das Erste, wie mache ich das? Und in einem zweiten Schritt wollen wir dann noch kurz beleuchten, was erwartet mich? Also zum ersten Schritt, wie mache ich das? Wir haben es gelesen. Hold firmly. Let us hold firmly to what we believe. Und Luther sagt, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Wir sollen also an dem, was wir eigentlich schon wissen, und von dem, was wir eigentlich gesagt haben, wir glauben es, wir sollen an dem festhalten. Das heißt, wir müssen Dinge hervorholen, die wir haben, aber vergessen haben oder uns im Moment nicht mehr bewusst sind. Und das heißt, Verheißungen Gottes, die er gegeben hat. Unser Bekenntnis, warum glauben wir? Warum können wir mit Gott reden? Warum können wir in seine Nähe treten? Das haben wir nicht aus der Luft geholt, sondern das sagt uns Gott in seinem Wort. Und diese Zusagen nehmen wir wieder neu hervor. Wir stellen sie vor uns hin. Ist doch interessant, dass es heißt, wir müssen uns erinnern, wir müssen daran festhalten. Das heißt, das ist nicht etwas, was einfach immer fest in unserem Herzen bleibt. Gerade Nöte und Sorgen und Schwierigkeiten und Krankheit kann sehr viel verdrängen. Verdrängt in unserem Herzen Raum und wir müssen es wieder einnehmen, wir müssen festhalten. Das heißt nichts anderes, als wir dürfen das Wort Gottes hervornehmen. Also wenn wir jetzt eins weitergehen, sagt die Gute Nachricht auch, lasst uns also festhalten an der Hoffnung, zu der wir uns bekennen. Das heißt, ich wende mich der Hoffnung zu, der ich mich bekenne. Ein ganz einfacher Schritt. Da kommt zuerst einmal das Thema Schuld. Das Thema Schuld. Ich fühle mich schuldig. Ich bin am Boden. Ich bin ja selbst schuld. Das alles, was ich jetzt gerade erlebe, es belastet mich. So kann es mir gehen. Und ich wage gar nicht, vor Gott zu kommen. Und da ist es wichtig, dass wir dieses Bild hervornehmen, was uns Gott in diesem Text vorlegt. Es geht nämlich um die Trennung zwischen Gott und dem Menschen. Das ist eine biblische Wahrheit. Kein Mensch kann Gott sehen, kein Mensch kann Gott begegnen. Also wenn wir sagen, ich bin viel zu schuldig, ich kann nicht vor Gott kommen. Wir haben letztens im Bibelabend haben wir dieses Thema gehabt in unserer Kleingruppe. Und dann haben wir so für uns gesagt, wenn wir das biblische Zeugnis lesen über uns Menschen, dann muss ich sagen, dann ist das noch weit untertrieben. Wenn ich sage, ich fühle mich schuldig, ich kann nicht vor Gott kommen, dann sagt mir die Bibel, ja, du bist nicht nur so schuldig, du bist so schuldig. Jeder Mensch ist so schuldig. Also wenn ich mich da fühle und sage, ich bin schuldig, ich kann nicht vor Gott kommen, dann sagt mir die Bibel, du bist falsch, du bist da oben, das ist deine Schuld. Aber das ist nicht das Problem. Das ist das Gute an der Botschaft. Dass wenn wir mit unserer Schuld ringen und wir uns der Bibel zuwenden, sagt sie uns, das ist nicht das Problem. Das Problem ist gelöst. Das ist doch genial. Das Problem ist gelöst. Der hohe Priester, der steht für uns ein. Das ist im Alten Testament ist das so gewesen, dass einmal im Jahr, am Yom Kippur-Tag, ist der hohe Priester, musste der Rituale durchlaufen, Opfer bringen, und zwar ganz genau. Das war lebensgefährlich, wenn er sich nicht daran hielt. Und er durfte einmal im Jahr dann mit diesem Opfer ins Allerheiligste hineintreten und dort Versöhnung erwirken für alle. Die Bibel sagt uns, das war nicht wirklich die Vergebung der Sünden, das war wie ein Schatten voraus, denn diese Opfer können nicht wirklich Sünden vergeben. Aber das Entscheidende ist, die Bibel sagt uns, wir haben einen hohen Priester. Und zwar nicht nach der Art wie in Israel genau. Nicht aus der Linie des Aaron, sondern aus einer ewigen Linie. Das ist sehr schwierig zu verstehen, das ist ziemlich weit aus unserem Erfahrungsbereich. Aber ist doch gut so. Gott ist groß und er sagt uns, der hohe Priester, der sowohl Sohn Gottes ist, der ist unser hohen Priester, das ist Jesus Christus. Und er kommt aus einer ewigen Linie. Und was er getan hat, das dürfen wir sehen. Thema Schuld. Ja, Hebräer 8, 1 bis 2. Ich komme jetzt nicht drum herum und ich hoffe, ihr folgt mir, weil es wichtig ist. Wir müssen jetzt ein paar Texte hervornehmen und uns die ansehen. Und wenn wir vor Gott kommen wollen, dann ist das ein erster Schritt. Wir können solche Texte hervornehmen und wir können unsere Namen zum Beispiel einsetzen und diese Texte laut lesen. Und dann erleben wir, wie Gott uns persönlich anspricht und berührt. Hier heißt es, wir haben einen hohen Priester. Also er sagt sogar, der Schreiber des Hebräerbriefs sagt dort, der entscheidende Punkt bei allem ist der. Also zum Thema Schuld. Der entscheidende Punkt zu dem allen ist der. Wir haben einen hohen Priester, der den Platz an der rechten Seite der höchsten Majestät eingenommen hat. Den Ehrenplatz auf dem Thron Gottes im Himmel und der seinen Dienst im wahren Heiligtum versieht, in dem Zelt, das vom Herrn errichtet wurde und nicht von Menschen. Also es geht hier um etwas Himmlisches, etwas über unsere Dimension hinaus, wo es heißt, Jesus ist unser hohen Priester. Er vertritt uns dort und erwirkt Sühnung. Wir gehen weiter zur nächsten Stelle. Hebräer 4, Hebräer 10, 11 bis 14. Da heißt es, jeder andere Priester, also die natürlichen Priester hier, Jeder andere Priester steht für Tag am Altar, um seinen Dienst zu verrichten und bringt unzählige Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals imstande sind, Sünden wegzunehmen. Christus dagegen hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite gesetzt. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Das bestätigt uns auch der Heilige Geist. Das heißt, wenn wir diese Worte hervornehmen und sie für uns lesen, dann geben wir dem Heiligen Geist Raum, sie uns zu bestätigen. Das können wir erfahren, wenn wir Zeit nehmen und vor Gott im Gebet solche Texte mitnehmen und sie für uns persönlich in Anspruch nehmen. Zwei total gute, schöne Bilder. Das eine ist völlig und komplett. Und das andere, finde ich, das berührt mich ab und zu, wenn ich daran denke, das ist dieses Bild, das sich Jesus gesetzt hat. Also das heißt, wenn man in einer Zeitlupe, nicht einem Zeitlupe, wie heißt das, Zeitraffer, wenn man Zeitraffer laufen lässt und man könnte in den Tempel sehen, dann geht das wie wild hin und her. Die ganze Zeit, das ganze Jahr. Und so ist es manchmal in meinem Leben auch. Sünde da, wie weg da, weg da. Und das kann einen unglaublich auch kaputt machen. Aber Jesus sagt, das ist unnötig. Er hat ein für alle Mal das Schuldopfer gebracht und er kann sich setzen. Weil er sitzt, darf ich auch Ruhe haben. Und weil er sitzt, darf ich in Ruhe vor Gott treten, weil meine Sünde ist gesühnt. Jetzt haben wir gelesen, es geht um das Bekenntnis. Wir wollen das Bekenntnis festhalten. Ich möchte jetzt 3-4 Stellen nehmen, die Bekenntnisse sind. Und zwar Bekenntnisse von Menschen in der Bibel. Und da heißt es von Johannes: Am nächsten Tag sieht Johannes der Täufer, dass Jesus zu ihm kommt und er sagt, siehe, das Lamm, das der Welt Sünde wegnimmt. Zum Beginn seines Wirken gleich dieses Bekenntnis, ich will gar nicht viel sagen dazu, ein Bekenntnis aus dem Alten Testament von Jesaja. Jesaja sagt, in Wahrheit, also ihr seht das Bekenntnis, es geht um die Wahrheit. In Wahrheit aber hat er, und das redet er vom Messias, von Jesus voraus, hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hätten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet, wir sind heil geworden. Paulus, jetzt hört euch das mal an, ich finde das super. Er sagt, ich halte mir stets vor Augen. Genau um das geht es. Ich halte mir stets vor Augen. Das heißt, wenn er das nicht macht, er würde das auch vergessen. Das ist etwas, wo man festhalten muss. Und um vor Gottes Thron zu kommen, müssen wir festhalten. An den Wahrheiten, an dem Bekenntnis. Und Paulus macht das hier. Er sagt, das halte ich mir stets vor Augen. Einer ist für alle in den Tod gegangen, also sind wir alle gestorben. Und weiter im Text sagt er, so lautet die Botschaft. In Christus hat Gott selbst gehandelt. Gott hat gehandelt. Und hat die Menschen mit sich versöhnt. Er hat ihnen ihre Verfehlungen vergeben und rechnet sie nicht an. Diese Versöhnungsbotschaft lässt er unter uns verkünden und überall bekannt machen. Noch ein letztes Bekenntnis, und zwar live unter dem Kreuz, mitten im Geschehen. Da heißt es, der römische Hauptmann, kein Gläubiger, kein Jude, nur ein Beobachter, ein Ausführer. Er steht dort und sagt, um 12 Uhr mittags verfinsterte sich der Himmel über dem ganzen Land, Das dauerte bis um 3 Uhr. Gegen 3 Uhr schrie Jesus, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat schon viele Kreuzigungen gesehen. Aber was er da gesehen hat, mit dem, was in der Natur sich abspielt und was sich vor ihm abspielt, hat ihn zutiefst bewegt. Dann aber schrie Jesus laut auf und starb. Und wir wissen, was er schrie. Er schrie, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und da heißt es, da zerriss der Vorhang im Allerheiligsten. Die Trennung, wo der Hohepriester nur einmal im Jahr hinein durfte, zerriss in dem Augenblick. Weil Jesus als der große Hohepriester die Versöhnung erwirkt hat durch seinen Tod. Das ist, was die Bibel uns sagt. Und es heißt, der Vorhang zerriss von oben bis unten. Der römische Hauptmann aber, der dem Kreuz gegenüberstand und miterlebte, wie Jesus aufschrie und starb, sagte, dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn. Ein Dichter, der über diesen Hauptmann schreibt, das ist jetzt nicht Bibel, aber es ist eine Literatur. Ein Dichter, der gibt diesem Hauptmann folgende Worte in den Mund. Er sagt, niemals hat es je einen solchen Tod gegeben. Ich habe schon unzählige gesehen. Seinen Kampf richtete sich nicht gegen den Tod. Der Tod war sein Knecht, nicht sein Herr. Er war nicht ein geschlagener Mann am Kreuz. Am Kreuz war sein Kampf gegen etwas weit Ernsteres gerichtet, als den bitteren Kampf oder gegen die Zungen der Pharisäer. Nein, sein Kampf war ein anderer. Am Ende stieß er einen lauten Siegesschrei aus und alle fragten sich, was das sei. Aber ich verstehe etwas von Schlachten und von Kämpfen. Einen Siegesschrei erkenne ich unter Tausenden. Einen Siegesschrei erkenne ich unter Tausenden. Was für ein Siegesschrei am Kreuz. Schon lange her, wann war es, in welchem Jahr, Götze das Siegestor geschossen hat, der Weltmeisterschaft, Klaus? 2014. Manche von euch können sich noch erinnern. Relativ spät ins Spiel. Der Schrei vom Siegestor und dann nachher natürlich am Ende vom Spiel. Anfang dieses Jahres durften wir Schweizer mal jubeln mit Roger Federer im Australian Open. Ein Ball auf die Linie. Es war nicht klar, ist es schon der Sieg oder nicht? Und dann kam der Videobeweis und dann kommt der Jubel, der Schrei. Wer hat Super Bowl gesehen? Das sind weniger Leute, glaube ich. Super Bowl. Die Entscheidung in die Verlängerung, sensationell. Also da ging es entweder verloren oder doch noch. Und kurz vor der Schlusslinie da, alle Verteidiger aufgestellt und der eine hat diesen Ball gehabt und hat sich wie verrückt einfach durch alles durch. Man hat nicht gesehen, wo der Ball landet, aber der Schrei, den er ausgestoßen hat, hat uns alle wissen lassen, der muss drin gewesen sein. Sonst würde er nicht so schreien. Warum sage ich das? Dieser Schrei von Jesus, das war der Sieg aller Siege. Das war der entscheidende Moment in der ganzen Weltgeschichte. Und es heißt, er schrie. Es ist vollbracht. Und sogar ein Hauptmann, der nichts damit zu tun hat, muss sagen, was geht hier ab? Dieser Mensch war Gottes Sohn. In dieses Geschehen dürfen wir eintauchen. Und wenn wir da eintauchen, dann dürfen wir erleben, wie Gott unser Herz stark macht und wir diese Wahrheiten wieder neu fassen. Wie mache ich das? Ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Ich darf mir auch meiner Beziehung zu Gott neu bewusst werden. Es heißt, unser Hohepriester, mein Hohepriester, ich darf Gottes Kind sein. Da gibt es so viele Stellen, die mir das sagen. Es heißt, gehen wir eins weiter, darum rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt uns in unserem Innersten, dass wir seine Kinder sind. Ich darf auch drittens persönliche Verheißungen neu einnehmen. Ich darf persönliche Verheißungen neu einnehmen. Das, was mir aus der Bibel und was mir mit Gott schon in meinem Lebensweg bewusst geworden ist. Verse, die mich persönlich schon angesprochen haben, die ich mitbekommen habe. Vielleicht erinnerst du dich an deine letzte Verheißung, die dich besonders bewegt hat. Lass sie vor Gott wieder neu werden. Nimm sie hervor. Viertens, ich darf hinzutreten. Das heißt, ich muss etwas tun. Das heißt, hinzutreten kann man nur, wenn man etwas verlässt. Also das heißt, ich muss rein räumlich, kann ich das machen. Ich kann da, wo ich bin, verlassen und hinzutreten. Und ich möchte das, weil das ein sehr interaktiver Text ist, möchte ich das gerne machen. Wir möchten jetzt einen Moment haben, wo wir miteinander vor Gott besonders auch treten. Und ich möchte euch bitten, hinzuzutreten. Also darf ich euch bitten, alle, die ihr da sitzt, kommt doch nach vorne und wir füllen da mal alle Sitze aus, damit wir da sind, miteinander vor Gott. Darf ich euch bitten, steht doch mal auf und kommt in die Nähe, eine räumliche Nähe, das wäre super. Wir dürfen freimütig und mutig herzutreten, also ihr dürft ganz nach vorne kommen. Ich darf zu ihm kommen räumlich, das ist manchmal sehr hilfreich. Ich habe gehört von verschiedenen Leuten, dass sie persönlich im Haus das auch so machen, dass wenn sie in einer Notsituation sind oder auch immer, dass sie sich einen Lieblingsplatz haben im Haus und sagen, dann gehe ich dahin zu meinem Lieblingsplatz, vielleicht meinen Lieblingssessel ganz bewusst und ich setze mich dorthin. Das ist mein Platz, wo ich mit vor Gott bin. Manchmal hilft ein örtlicher Wechsel, einfach das zu tun. Das andere, was wichtig ist zum Hinzutreten, heißt auch, wir müssen reden. Ich gehe nicht in die Nähe Gottes, um mich dann da rumzudrücken, sondern da darf ich freimütig reden. Aber ich muss auch reden. Weil interessant ist das Wort, das es heißt hier, dass Gott uns Hilfe gibt in der Zeit der Not. Das ist ein Wort, das eigentlich Hilfe bedeutet auf einen Aufschrei hin. Also es heißt, wir reden, wir schreien und Gott gibt Hilfe. Also wir gehen vor Gott bewusst, dürfen uns auch ruhig, also wenn man das zu Hause macht, darf man sich ruhig auch an einen anderen Ort bewusst hinstellen. Sagen, ich verlasse jetzt mein Denken, ich will raus, ich will vor Gott und mich dorthin begeben. Was dürfen wir dort erwarten vor Gott? Was dürfen wir vor Gott erwarten? Wir dürfen erwarten, dass er uns annimmt zu jeder Zeit. Wir dürfen vor ihn kommen und uns vor ihn stellen. Und wir möchten euch jetzt mitnehmen. Es heißt ja hier, ich habe jetzt gesagt, ich habe jetzt was von euch verlangt, nämlich hinzuzutreten. Und wir haben uns in der Vorbereitung, ich wollte eigentlich einen Videoclip zeigen mit dem Lied, aber wir haben dann gesagt, nein, komm, wir sind freimütig. Wir sind zusammen als Familie. Und wir haben gefunden, es ist doch persönlicher, wenn wir das versuchen zu singen. Und wir laden euch ein, mit uns zu singen. Wir haben das Lied auf Deutsch hier. Wir haben es später auch noch auf Englisch im Anschluss. Mal sehen, wie viel wir noch dazukommen, das zu singen. Wir möchten es euch jetzt deutsch singen und euch einladen, mitzusingen. Den Text findet ihr auf der Leinwand. Wir machen es sogar so.
euch dadurch jetzt einfach mal mit hineinnehmen vor den Thron Gottes, indem wir Verheißungen und Bekenntnisse auch im Lied laut aussprechen dürfen und Führung in Anspruch nehmen. Gute Anbetungslieder, die so Declaration sind, Bekenntnisse, die helfen uns, unser Bekenntnis festzuhalten in Zeiten der Not. Singt mit uns.
Und singt ruhig laut, wenn ihr das könnt, dann sind wir nicht so isoliert hier. Aber es geht uns in allererster Linie, Gott lädt uns ein. Was auch immer dich bewegt, was deine Not ist, vielleicht für dich, in deiner Familie, in deinem Umfeld, Arbeitsplatz, Nachbarschaft, die Gemeinde, lass alle Not und Schuld beiseite und wende dich Gott zu, mit mir, mit uns allen hier.
Wir sind befreit, er tut.
Wenn wir so von Gott stehen, dürfen wir seine Annahme spüren. Dieser Bibeltext sagt uns, er ist voller Mitgefühl, voller Barmherzigkeit. Er vergibt uns, aber über das hinaus ist er vollmächtig. Er ist der König. Es ist der Thron, wo das ganze Universum, diese Welten regiert werden. Und das heißt, er hat Gnade für uns, Gnadengeschenke, Hilfe, das, was wir nötig haben, Stärke, etwas Gutes, Rat, Wegweisung, Unterstützung, Hoffnung, neue Hoffnung in seiner Nähe. Und die ganzen Gaben des Geistes, Freude, Liebe, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, sind Geschenke, die von seinem Thron ausfließen. Was für ein Gott! Wir nehmen jetzt ganz kurz, könnt ihr einfach für euch 2-3 Minuten in der Stille vor Gott sein. Und dann möchten wir euch mit ein paar Takte noch vom englischen Lied abholen und den Gottesdienst dann an dieser Stelle abschließen. Das heißt, wir kriegen nachher noch ein Segenslied. Nehmt die Stille. Vielleicht macht euch Gott gerade auf eine Verheißung aufmerksam, die er euch erst letzthin gegeben hat. Und er sagt euch, nehmt sie ganz fest, haltet euch fest daran. Wir singen jetzt noch die ersten 2 Verse. Ihr könnt das Blatt umdrehen oder hier Mitte oben folgen.
Before the throne. with nails scarred hands into his everlasting arms. Condemnation grips my heart, and Satan tempts me to despair. I hear the voice that scatters fear. The great I am, the Lord is here. Oh, praise the one who fights for me and shields my soul eternally. I approach your throne, blameless now I'm running home. By your blood I come, welcomed as your own, into the arms of majesty. Now I'm running home. By your blood I come, welcomed as your own, into the arms of majesty.
Vater, wir danken dir für deine Einladung. Wir danken dir, dass wir jederzeit zu dir kommen dürfen. Wir danken dir für die Zeit jetzt zusammen. Wir danken dir, dass wir unsere Nöte bei dir lassen dürfen. Wir danken dir, dass das gilt für unser Leben, für unser Umfeld, für unsere Gemeinde. Wir danken dir, dass du da bist und dass du viel bereit hast für uns. Dafür danken wir dir. Danken dir für die neue Hoffnung, für die Freude darüber, dass wir wissen, wir versinken nicht in unseren Problemen, sondern wir sind Kinder Gottes, deine Tochter, dein Sohn. Vor dir beugt sich die ganze Erde. Wir danken dir dafür, dass wir in deiner Nähe sein dürfen. Amen.